Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast und uns besucht heute die Übersetzerin Sonja Fink. Vor allem hat sie das Werk der französischen Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux ins Deutsche übertragen. Und dass Annie Ernaux hierzulande viel gelesen wird, das liegt also natürlich auch an ihr. Und wir fragen in dieser Stunde, wer ist Sonja Fink und wie versteht sie sich und ihre Arbeit? Herzlich willkommen, Frau Fink.
Vielen Dank.
Wenn die Hauptautorin, sage ich mal in Anführungszeichen, plötzlich den Nobelpreis bekommt, Frau Fink, was verändert sich dann eigentlich im Leben der Übersetzerin?
Sehr viel. Also zum einen natürlich das Interesse eben an mir als Person auch, eben wer ist der Mensch, der diese ganzen Texte ins Deutsche gebracht hat, dass plötzlich am Tag der Verkündung des Nobelpreises ich tatsächlich 9 Interviews hatte, so im Viertelstundentakt irgendwie Radio und auch ein Fernsehteam zu mir nach Hause kam und mich kurz gefilmt hat. Das ist schon ungewöhnlich, weil wir natürlich unser Beruf, wir arbeiten dann viel im Schatten so ein bisschen, ne? Wir werkeln so in unserem Beruf vor uns hin und stehen nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit wie die AutorInnen. Und das ändert sich aber auch ein bisschen natürlich. Es hat sich durch, wir treten jetzt mittlerweile auch mehr auf und so. Also es tut sich was, dass die Menschen uns auch wahrnehmen.
Und das merken Sie auch in der Woche nach der Verkündung oder nach der Woche nach der Verkündung.
Genau. Und zum anderen natürlich auch dieses, ich muss jetzt halt die ganze Backlist, also alles, was Annie Ernaux vor dem Nobelpreis geschrieben hat, das war sowieso ja schon der Plan, dass Sokamp jetzt nach und nach so das Werk sich auf Deutsch erschließen wollte und so. Aber jetzt steht da nochmal ein ganz anderer Druck dahinter. Ne? Mhm. Also das jetzt, also ich werde in absehbarer Zeit noch 3 Annie Ernaux hintereinander weg übersetzen.
Wie viel Literatur würden wir Leser doch verpassen, wenn es keine Übersetzungen gäbe? Den skandinavischen Krimi, amerikanische Romane oder den Einblick in die Welt Osteuropas ohne Übersetzungen? Geht das nicht. Und gut müssen sie sein, sonst würden wir womöglich sagen, ach, das Buch ist doof, bloß weil der Transfer von der einen in die andere Sprache nicht gut geglückt ist. Sonja Fink ist literarische Übersetzerin, überträgt vor allem aus dem Französischen und Englischen ins Deutsche. Wie würden Sie Ihre Aufgabe knapp beschreiben, Frau Fink?
Zum einen natürlich einfach Literatur nach Deutschland zu holen, die es sonst hier nicht gäbe, die die Menschen nicht lesen könnten. Also es ist einfach ein Dienst an der Leserschaft sozusagen, Bücher zugänglich zu machen, wie Sie das auch gerade so schön gesagt haben, für die Menschen, die halt nicht diese ganzen Fremdsprachen können. Bei Englisch ist ja zum Teil so, dass Menschen dann heute auch das Buch auf Englisch lesen, aber für ganz viele andere Sprachen gäbe es gar nicht die Möglichkeit, sonst diese Literatur kennenzulernen. Und dann ist es aber auch ein Dienst am Buch sozusagen in dem Sinne oder an der Autorin, unter dem Autor, dass ich diese Stimme, diesen ganz eigenen Ton, es ist ja Literatur, es ist ja keine Waschmaschinenanleitung. Also ich muss die Essenz eines Buches begreifen, sowohl inhaltlich als auch natürlich sprachlich, weil es ist Literatur, das heißt, es ist sprachlich geformt. Und das muss ich auf Deutsch wiedergeben und eben nicht einzelne Wörter.
Ich liebe das, Wörter durchzuteilen und abzuklopfen. Übersetzen. Das macht ja auch eine Fähre. Dann werden Sie sozusagen die Fährfrau von der einen in die andere Sprache. Ist da was dran?
Ja, das ist ein sehr gängiges Bild fürs Übersetzen, dieses Fährmensch oder auch das Brückenschlagen und so weiter. Interessant ist bei Literatur, das gibt ja nicht so dieses eine Ufer und das andere Ufer und es ist nicht so fein sauber aufgeteilt, sondern Literatur ist ja von Anfang an schon immer irgendwie so ein Hybrid, weil da ganz viele verschiedene Einflüsse einfließen aus Kulturen, aus Sprachen, aus dem individuellen Leben der Autorin und so weiter. Und das alles hole ich dann nach ins Deutsche und auch dort vermischen sich ja Einflüsse aus und es ist ja meine ganz eigene Sprache, mein Deutsch, in das ich diesen Text bringe, weil wenn 2 Übersetzerinnen denselben Text übersetzen und ihn gut übersetzen, ergibt es trotzdem nicht dasselbe Buch auf Deutsch.
Das heißt, es entsteht von der Komplizin der Autorin, die sie ja sind, entsteht wieder ein eigenes Buch, sozusagen? Kann man so weit gehen?
Ganz genau. Es entsteht ein eigenes Buch, was im Prinzip eine Interpretation ist. Mhm. Wir vergleichen das gerne mit Komponisten, also Werken der klassischen Musik zum Beispiel, die heute von Interpreten neu interpretiert werden. Und wir hören dann halt Beethoven von Igor Levit. Und Sie hören, wenn Sie Annie Ernaux auf Deutsch lesen, Annie Ernaux in der Stimme von Sonja Fink. Und wenn jemand anders Annie Ernaux übersetzt hätte, dann wären das andere Bücher, die hätten etwas gemeinsam, aber sie wären anders. Es wäre ein anderes Deutsch.
Es geht immer um Atmosphäre, um Rhythmus, um Klang, um den Stil einer Sprache. Frau Fink, sind Sie schon mal richtig verzweifelt an einem Wort, einem Ausdruck, einer Szene? Also so nach dem Motto, dafür gibt's im Deutschen nichts, mir fiel sofort das schöne Wort schlicht ein. Ja. Das ist eben nicht simple, es ist auch nicht simpel. Mhm. Vielleicht noch simplice, aber irgendwie ist das alles falsch.
Mhm. Ja, das hat man ganz oft. Also Wörter entsprechen sich halt nicht eins zu eins. Das, Wörterbücher tun zwar so, man schlägt es auf und da steht für ein Wort ein anderes, aber meistens ist das ja nur eine Bedeutung dieses Wortes und jedes Wort hat so eine Umgebung um sich herum und verschiedene Bedeutungen, Verschiebungen und Konnotationen, je nachdem, in welchem sprachlichen Umfeld das Wort sich bewegt.
Das heißt, Sie müssen in der ganzen Kultur viel mehr als nur in der Sprache und in einem Buch oder in den 200 Seiten, die Sie da bekommen, richtig gehend baden und schwimmen wie ein Fisch im Wasser?
Genau, ja, ich muss mir diesen Text, also das in meinem Fall jetzt der französische Text, den muss ich mir aneignen. Ich muss ihn durcharbeiten, ich muss ihn zerlegen und wieder zusammensetzen. Ich muss diese ganzen Konnotationen und Wortverbindungen, also ein Text ist halt keine Summe aus Wörtern, sondern ein Text ist besteht aus Rhythmus und Sätzen und Abschnitten und Gedanken und einem Netz aus poetischen Verweisen und so weiter. Und das muss ich alles erstmal verstehen, um dann zu versuchen, auf Deutsch etwas Ähnliches zu machen.
Und dabei leuchten die Augen. Machen wir es mal konkret. Welche besonderen Herausforderungen stellt zum Beispiel Ihre Autorin, eben Annie Ernaux?
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, auf welche Bücher man guckt. Also wir kennen Annie Ernaux als die Meisterin der kargen Sprache, eben dieser scheinbar schlichten, aber doch sehr verdichteten und sehr tiefen Sprache, die aber in so einer ganzen, in so einer sehr nüchternen Stil daherkommt.
Sie sagt auch oft nicht ich, sondern das Kind, die Frau.
Genau, es ist so was leicht Distanziertes und so was ganz bodenständig, aber eben nicht blumig, nicht saftig, nicht so, sondern also diese Kargheit eigentlich. Und das ist, gilt für ihre Bücher ab ihrem vierten Buch, das Vaterbuch, was auf Deutsch Der Platz heißt. Und ich sitze aber gerade an ihrem Erstling, da ist die Sprache ganz anders. Viel, viel wilder, viel obszöner, viel, ich spiele alle Register der Sprache durch, in die Umgangssprache, ins Hochpoetische und so weiter. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer auch zu übersetzen.
Diese Autorin eben, Annie Ernaux, sieht sich so ein bisschen auch als, ich sag mal, Ethnologin ihrer selbst. Sie schreibt über ihre eigenen Erlebnisse, über das proletarische Umfeld ihrer Jugend, über ihr Aufwachsen in der Provinz, über ihren Aufstieg, der viel mit Bildung zusammenhängt, aber auch über eine Vergewaltigung und eine illegale Abtreibung. Leben Sie, Sonja Fink, dieses Leben ein bisschen mit?
Ja, natürlich, mit jedem Buch mehr. Ich tauche halt ein in dieses Leben von ihr. Und ich bin ja eine andere Generation. Sie ist ja eher meine Elterngeneration.
Sie ist
und
doppelt dadurch, so alt wie Sie fast, ne?
Genau. Mhm. Und dadurch erlebe ich, durchlebe ich einfach diese Jahrzehnte, die vor meiner Geburt stattgefunden haben, ganz hautnah. Das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung und auch sprachlich. Ich muss mir sozusagen ganz oft überlegen, okay, wie hätte das jemand in den 50er Jahren auf Deutsch ausgedrückt? Es ist ja nicht mein, das Deutsch der 50er Jahre ist nicht meine Muttersprache.
Das
meine
heißt,
Muttersprache ist das Deutsch der 80er und 90er Jahre.
Sie brauchen ein anderes Deutsch.
Ich brauche ein anderes Deutsch und das muss ich mir erschließen. Zum einen, ich höre viel auf Stimmen in meinem Kopf, so von meiner Oma und meinen Eltern. Auch ich denke mir immer, als ich klein war, wie haben meine Eltern oder wie hat meine Oma das sowas ausgedruckt im Alltag und so. Aber ich lese halt auch viel AutorInnen aus den 30ern zum Teil oder dann eben aus den 50ern oder aus den 20ern, also um mir diese Sprache zu erschließen, ne?
Sonja Fink übersetzt Literatur, vor allem aus dem Französischen und Englischen. Frau Fink, es heißt ja oft in Rezensionen gute Übersetzung. Als Leserin, wie kann ich das eigentlich merken? Ich habe ja den Ausgangstext in aller Regel nicht, dass ich eine gute Übersetzung lese.
Man kann das oft tatsächlich vom Deutschen her beurteilen. Also im Fall einer normalen Buchleserin würde ich sagen, man merkt es vor allem, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, dass man gerade eine Übersetzung liest. Dass man nicht zwischendurch aus der Kurve fliegt sozusagen, weil schlechte Übersetzungen zeichnen sich meistens durch eine gewisse Holprigkeit im Deutschen aus oder dass eben der Rhythmus nicht stimmt, dass die Syntax nicht stimmt. Oder auch das Register sozusagen, dass plötzlich in einem Satz, der irgendwie ganz poetisch daherkommt, irgendein umgangssprachliches Wort einen eben so aus der Kurve wirft. Mhm. Und ja, wenn man nicht drüber nachdenkt, was man da gerade liest, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Testen Sie manchmal durch laut lesen oder vorlesen, ob Ihre Wirkung, ob Ihr Anspruch eingelöst wurde, ob das klingt?
Ja, ja, definitiv, das mache ich ganz viel, weil wirklich, ich bin irgendwann da hingekommen, Literatur besteht hauptsächlich aus Rhythmus. Das gilt natürlich nicht für alle Autorinnen, aber bei Annie Ernaux gilt das sehr extrem. Also die Sätze sind extrem durchkomponiert und man kommt da wirklich durch so ein metrisches, also ne, wie ein Gedicht fast, ne?
Ja.
Ist wie ein Prosagedicht letztlich. Und da muss halt auf Deutsch oft, bei Annie Ernaux stehen drei Adjektive zu einem Wort. Und ich will die inhaltlich ins Deutsche holen.
Geben Sie ein Beispiel.
Genau, also da steht zum Beispiel une maison, très grande, au mur jaune, au coin de la rue. Also das gelbe Haus mit eben gelben Wänden steht an der Straßenecke, ist ein großes Haus so. Und das ist sehr viel Information zu diesem Haus, aber es ist durchrhythmisiert und deshalb kann ich dieses mir so häppchenweise so. Und auf Deutsch kann es sein, dass mein Haus dann zwar gelbe Wände hat und an der Straßenecke steht, aber vielleicht nicht auch noch groß ist, weil das den Rhythmus kaputt machen würde sozusagen. Und dann lieber fliegt mir eine Information über das Haus raus, die auch nicht so relevant ist. Bei Haus denkt man ja nicht an kleine Hütte. Damit mein Rhythmus stimmt, damit der Satz fließt und damit ich auf einen guten Punkt komme.
Sie müssen sich eine Freiheit nehmen, um dem Text treu zu bleiben,
ganz
um seine Wirkung, seinen Klang zu übertragen. Es ist ja auch so, wir verstehen ja auch im Deutschen zum Beispiel einen französischen Witz nicht automatisch, wenn man irgendeinen Code nicht kennt oder wenn da Menschenereignisse vorkommen, die man hier nicht auf der Palette hat. Das ist eigentlich, was Sie haben, ein ganz eigene künstlerische Begabung. Sie müssen in einen Text schlüpfen, da müssen Sie treu sein.
Genau.
Und zugleich schreiben Sie Ihr neues Buch.
Ja, und das ist ja so eine sehr seltsame Situation, weil Annie Ernaux schreibt darüber, wie es war, im Frankreich der 50er, 60er Jahre zu leben und zitiert sehr viel so kulturelle eben Radiosendungen, Schauspieler, Sängerinnen, Zeitschriften, die Kinder lesen und so weiter. Und das heißt, als französische Leserin lese ich das, wenn ich aus der Generation stamme und denke so, ah ja, wie in meiner Kindheit. So, und dieser Effekt soll sich im Deutschen idealerweise auch einstellen, wobei das natürlich nicht geht, weil die Leute hier sind ja in Deutschland aufgewachsen. Also natürlich auch nicht alle, kommen auch Leute aus anderen Ländern und so weiter, aber sozusagen dieses, eigentlich müsste ich dann hinschreiben, die Kinder lesen Mickey-Maus-Hefte. Da steht aber was ganz anderes, ein Name von einer Zeitschrift, den hier kein Mensch kennt. Aber ich muss diesen Effekt erzeugen, dass man das liest und denkt, ah ja, wie ich in meiner Kindheit.
Aha. Sie haben mal gesagt, weil wir doch wieder auf Annie Ernaux gekommen sind, Sie haben mal gesagt, es gäbe Parallelen in der Lebensgeschichte von Ernaux und in ihrer eigenen Familiengeschichte. Welche sind das?
Ja, das ist wieder dieses, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es ist eigentlich um eine Generation versetzt. Annie Ernaux hat eine ähnliche Lebensgeschichte wie meine eigenen Eltern.
Also das heißt?
Aus proletarischen Verhältnissen, die einzigen oder ersten in ihrer Familie, die zur Schule gehen und Abitur machen und studieren und eben über die Bildung diesen Klassenwechsel vollziehen.
Jetzt benutzen Sie das Wort selber, Klassenwechsel. In der französischen Literatur spielen Klassenunterschiede oft eine große Rolle und das meint viel mehr als, im Deutschen verbinden wir damit oft Bildung und Einkommen. Mhm. Im Französischen geht es da auch um Codes, um Verhalten. Was gehört alles dazu, was sich dann trifft in Ihrer Arbeit? Was meint Ernaux mit Klassenunterschieden? Was müssen Sie da übersetzen?
Ja, Klassenunterschiede sind eben, also im Ernaux ist ja von Bourdieu da auch sehr inspiriert, also Pierre Bourdieu, dem französischen Philosophen und Soziologen, der eben diese feinen Unterschiede untersucht hat vor allem. Also eben nicht dieses Offensichtliche, die Bildung und das Einkommen, sondern wie kleide ich mich, wie viel Sport mache ich oder auch nicht, wie sieht mein Körper dadurch aus?
Sicher fühle ich mich im Restaurant?
Genau, was für eine schwere Fabrikarbeit leiste ich und dann sieht mein Körper entsprechend aus. Wie viel Alkohol trinke ich oder kann das verstecken, wie viel Alkohol ich trinke und so weiter und so fort. Eben, wie verhalte ich mich im Restaurant? Weiß ich, mit Besteck umzugehen? Weiß ich mich grundsätzlich in der Öffentlichkeit zu verhalten, zu benehmen sozusagen?
Wie kommt das eigentlich, dass das im Französischen ein so viel größeres oder im Vordergrund stehenderes Thema ist als im Deutschen? Denn die Schichten sind ja ähnlich.
Ja, die Schichten sind ähnlich. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da müsste man jetzt wirklich ein bisschen historisch und soziologisch zu forschen. Ich denke immer, dass wir durch den Bruch des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs hier halt diese Klassenunterschiede lange ein bisschen mehr unter den Teppich gekehrt worden sind als in Frankreich, wo das irgendwie... Die Bourgeoisie, also das Bürgertum in Frankreich, konnte sich da viel unbefangener ausleben irgendwie, während hier natürlich den Eliten nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so ein Makel anhaftete durch den Völkermord.
Und Sonja Fink will von ihrem Schreibtisch aus wissen und erfahren, wie es da riecht, wie es schmeckt, wie es klingt in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Ich hörte, Sie gucken auch jede Menge Bilder und begleiten im Internet die Straßen der Orte, wo ein Buch spielt. Das ist wirklich, geht ja bis ins Kleinste. Mhm. Was nützt Ihnen das, wenn Sie wissen, wie das Kopfsteinpflaster in einem französischen Dorf aussieht?
Ja, weil ich es ja beschreiben muss. Oder ich brauche diese ganze Atmosphäre. Also vielleicht erstmal der Rahmen ist halt die Atmosphäre. So. Also idealerweise könnte ich mir das leisten, jedes Mal hinzufahren an die Orte, wo meine Bücher spielen. Aber das ist natürlich nicht möglich. Und da hilft das Internet tatsächlich sehr.
Weil man oft rufen Sie Ihre Autorinnen an?
Anrufen sehr wenig, aber ich schreibe sehr viele E-Mails oder vielmehr, ich schreibe sehr lange E-Mails. Also ich spreche all meine Texte mit einer Muttersprachlerin durch, mit einer französischen Muttersprachlerin, die auch Übersetzerin ist. Eine Kollegin, mit der ich seit 20 Jahren freundschaftlich und professionell verbunden bin. Und wenn die nicht weiter weiß, dann frage ich die Autoren. Und die kriegen dann wirklich seitenlange Fragekataloge von mir zu ihren Büchern. So.
Wie intensiv ist eigentlich der Kontakt zu Autoren und Autorinnen, wie warm vielleicht auch? Muss man sich mögen, um jemanden zu übersetzen?
Mögen muss man sich vielleicht nicht unbedingt, wobei das oft der Fall ist, aber man muss sich schätzen. Man muss die Wertschätzung für die Arbeit füreinander haben und das erlebe ich auch bei den allermeisten meiner Autorinnen, die gerade wenn ich viel frage, manchmal vor allem am Anfang meiner Karriere hatte ich oft das Gefühl, oh Gott, jetzt stelle ich schon wieder so viele Fragen und wie peinlich und so. Und die, aber es zeigt ja eigentlich, wie gründlich ich den Text lese und wie ernst ich den Text nehme und dass die meisten Autorinnen verstehen das und sind sehr glücklich darüber.
Die Übersetzerin Sonja Fink stammt aus einer frankophilen Familie. Unser Song eben erzählte von Touristen. Frau Fink, haben Sie von klein auf einen Frankreich-Urlaub gemacht?
Ja, das habe ich tatsächlich. Und zwar zweimal im Jahr, in den Osterferien und in den Sommerferien. Also meine Eltern sind beide Muttersprachler aus deutschen Familien. Da gibt es keine französische Verwandtschaft oder so, aber sind beide sehr, sehr, sehr große Frankreich-Liebhaber gewesen und wir sind eben immer zum Zelten nach Frankreich gefahren.
Von klein auf an, was gefiel Ihnen da besonders gut?
Das war einfach Ferien, ne? Also war halt also dieses Zelten und irgendwann später haben meine Eltern dann so einen Wohnwagen gekauft. Wir waren also immer auf Campingplätzen und man war halt sehr direkt im Kontakt mit, wir waren oft auf Campingplätzen, wo wir die einzige ausländische Familie waren und alles andere waren halt französische Familien, die dort Urlaub machten. Und ich habe dann von klein auf mit den Kindern halt dort gespielt.
Dann wächst man in eine andere Sprache, in eine andere Kultur wunderbar hinein. Trotzdem ist Sonja Fink eine Übersetzerin, ich sag mal auf Umwegen. Ich hörte, eigentlich wollten Sie Zirkusartistin werden. Von klein auf an. Wer hat das ausgelöst?
Tatsächlich ein Wanderzirkus, der in mein Dorf kam. Also als ich 6 war, hat mein Vater mich mit in so eine Zirkusvorstellung genommen. Und das fand ich so romantisch, dieses Leben in den Wohnwagen und das Zirkuszelt und das Auftreten. Und die Artistik hat mich halt auch fasziniert natürlich. Und dann habe ich tatsächlich meine Eltern so lange gelöchert, bis sie mir ein Einrad gekauft haben. Mit 11 habe ich mit Einradfahren angefangen, dann mit 12 mit Jonglieren angefangen und habe eben mich da immer mehr professionalisiert und habe dann mit 19 eben ein Jahr Zirkusschule in Frankreich gemacht.
Was lernt man da?
Man hat so Fächer Akrobatik, Jonglage, Theaterspiel, Clownerie und dann aber auch sowas wie Yoga und Stunts lernen und Musik und wie entwickle ich eine Figur für die Bühne und sowas.
Ich sehe hier eine sportliche, auch eine sehr bewegliche Frau. Wenn ich Ihnen 3 Bälle in die Hand drückte, ginge das noch?
Ja, das vergisst man nicht. Das ist im Körpergedächtnis.
Wirklich? Wie Fahrradfahren?
Ja, also 3 Bälle auf jeden Fall. 5. Ich konnte auch 5 Bälle jonglieren. Da müsste ich wahrscheinlich noch mal eine Viertelstunde üben, bis das dann wieder da ist, aber 3 Bälle, das vergisst man nicht, das ist im Schlaf.
Also 3 Bälle, no problem. Das ist ein unheimlich körperbetonter
Beruf, die Artistin, egal in welchem Fach Sie denn landen. Sie haben es auch richtig ausgeübt, oder?
Mhm. Ja, ja, ich habe mir im Prinzip mein Studium damit finanziert. Also ich bin jahrelang aufgetreten, auch in Frankreich zum Teil, auf so Festivals und in Theatern. Da ist ja die Zirkuskunst viel mehr verwoben mit so höheren Künsten wie das Theater und Musik und so weiter. Ne? In Deutschland gilt Zirkus immer noch so ein bisschen als eben sowas sehr primitivere Kunst, was ich wirklich schade finde.
Und, die großen Clowns kommen auch alle aus Frankreich, nicht? Aus Frankreich,
ja, Italien und Russland. Auch, Russland, mhm. Frankreich, da gibt es große Traditionen von der Zirkus auch als Kunst zu begreifen. Ja.
Mhm. Es ist ein unheimlich körperbetonter Beruf, auch ein sehr disziplinierter, ohne Training geht da gar nichts. Mhm. War es Ihnen irgendwann zu wenig Kopf oder warum sind Sie gewechselt?
Ja, gute Frage. Also ich habe eben diese Zirkusschulausbildung gemacht und wir hatten dann auch durchaus Erfolg eben mit. Bin in einem Duo aufgetreten, das war sehr schön und ich wollte aber doch auch an die Uni eben. Also vielleicht hat mir ein bisschen die intellektuelle Herausforderung. Also es ist durchaus auch intellektuell. Man entwickelt ja Geschichten für die Bühne, man entwickelt Figuren und so weiter. Es ist jetzt überhaupt nicht nur Technik sozusagen. Aber ich wollte doch mich mit Sprache und Literatur irgendwie auch noch ein bisschen tiefer befassen und dann kam ich halt zu dem Studium des Literaturübersetzens.
Es ist aber auch zum einen was Extrovertiertes, der Zirkus, das Straßentheater, man will sich zeigen, man will Leuten etwas erzählen und dann die Übersetzerin, die dann doch bei ihrer härtesten Arbeit ziemlich einsam im Stübchen sitzt. Sind das die beiden Seiten von Sonja Fink, das Extrovertierte und das Introvertierte?
Ja, ich denke schon. Also ich genieße das sehr, diese Ruhe im Alltag, weil ich bin wirklich ja mit meinem Buch und meinem Laptop alleine und denke sehr viel und ich denke auch zum Teil wirklich über einen Satz dann 20 Minuten nach, beziehungsweise recherchieren Wörterbüchern, im Internet mittlerweile natürlich auch viel und stelle den Satz 10-mal um und so weiter und die Zeit und Muße, gut, je nachdem wie eng der Abgabetermin ist, habe ich dann halt auch und gleichzeitig habe ich das ja auch ein bisschen verbunden, dadurch, dass ich jetzt mehr und mehr auch auftrete mit meinem Beruf, also Lesungen mache und in der Öffentlichkeit meine Bücher präsentiere.
Frau Finke, ich will jetzt nicht rumkarlauern und sagen, Sie jonglieren jetzt mit Worten, weil ich den Eindruck habe, Sie machen viel mehr als das. Aber gibt es etwas, was Sie aus Ihrem Akrobatinnenleben, aus Ihrem Zirkusleben mitnehmen konnten in den neuen Beruf? Denn meistens, auch wenn sich Konstellationen verändern, nimmt man ja etwas mit in sein neues Leben.
Ja, also auf jeden Fall dieses Gefühl für Rhythmus und Timing. Also beim Jonglieren und vor allem beim Spielen auf der Bühne kommt es halt sehr auf Timing an, dass man das Publikum in Spannung hält sozusagen. Ne? Und das ist beim Übersetzen nicht anders. Ich meine, mein Satz muss halt eine Spannung haben, muss eine Dramaturgie haben. Wenn der Satz nicht zum Punkt kommt oder wenn der hinten so ausfranst oder wenn der keinen Rhythmus hat, dann ist das keine Literatur, dann liest man das nicht gerne. So, und das hilft sehr. Und auch die Bedeutung des Körpers. Also ich weiß, dass ich nicht gut übersetze, wenn es meinem Körper nicht gut geht.
Tatsache.
Ja, ich muss auf meinen Körper achten, ich muss regelmäßig essen, ich muss gut schlafen und ich muss Sport machen, damit ich gut am Schreibtisch sein kann und gute Ideen entwickeln kann. Gut,
unausgeschlafen haben wir wahrscheinlich die wenigsten gute Ideen, aber so auch das Körperliche, das Sportliche, das merken Sie, wenn Sie zu viel rumsitzen.
Ja, genau. Rumsitzen ist irgendwie tödlich und wenn man zu viel rumsitzt, hat man keine guten Ideen. Deshalb sagt man ja auch oft, ne, wenn man mal ein paar Schritte geht, dann hat man den Kopf wieder frei und so weiter. Und das ist tatsächlich ganz klar so.
Es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Ich sag mal, verdienen tut man in beiden Berufen, Akrobatin wie Übersetzerin eher suboptimal.
Ja, das sind beides sehr prekäre Berufe, auch dadurch, dass man einfach solo selbstständig ist in beiden Bereichen. Und dadurch hat man halt keine soziale Absicherung so richtig.
Ist richtig schwer, auch einen Einstieg zu kriegen. Ne?
Das auch, natürlich die ersten Aufträge und so weiter, bis man sich dann irgendwie etabliert hat. Aber auch dieses, ne, normalerweise als Selbstständige muss man so viel verdienen, dass man diese soziale Absicherung, die man im Angestelltenverhältnis vom Staat hat, selbst sich, also deshalb verdienen ja Handwerker auch einen Stundenlohn, der weit über Mindestlohn und so weiter ist, aber wir eben nicht.
Aber wenn man 20 Minuten, ist sicher nicht in jedem Fall so, aber wenn man 20 Minuten an einem Satz herumlaboriert, womöglich mehrfach, weil man zwischendurch spazieren gegangen ist und dachte, nee, irgendwie ist es doch nicht die Lösung,
Das ist natürlich auch sehr schwer angemessen zu bezahlen, aber ich denke, bei Ihnen klappt es jetzt, aber es ist schon ein
Genau, natürlich, der schwer ist. Ja, der Nobelpreis hat natürlich jetzt auch finanziell sehr geholfen, weil wir ja auch an Buchverkäufen beteiligt werden. Und prinzipiell bei Annie Ernaux stehe ich finanziell ziemlich gut da, aber das ist natürlich, das haben die wenigsten Übersetzerinnen. Mhm. Und deshalb, wir streiten sehr dafür, dass zum einen die Verlage auch bessere Seitenhonorare zahlen, aber zum anderen auch für mehr staatliche Förderung von Verlagen, gerade unabhängigen Verlagen, die halt diese Honorare sonst auch nicht zahlen könnten.
Aber man muss es lieben. Man
ja,
muss
natürlich.
Es wollen.
Ja, und das ist halt auch so lustig, weil natürlich, ich werde ja pro Seite bezahlt, pro fertiger Seite. Ja. Das heißt, wenn ich für die Seite eine halbe Stunde brauche, dann habe ich...
Ist okay.
Genau, dann ist es irgendwie okay. Aber wenn ich für die Seite 2 Stunden brauche, was durchaus vorkommt, dann verdiene ich halt 4-mal weniger, weil ich mehr Leidenschaft in meine Arbeit stecke. Also sozusagen, je besser ich arbeite, desto weniger verdiene ich.
Sonja Fink, die Übersetzerin unter anderem der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, ist heute bei uns. Frau Fink, Blockhaus Kanu Lagerfeuer in Kanada oder lieber Großstadt Gewusel in Berlin?
Na, in meinem Fall beides, ne? Also ich lebe halt halb in Berlin, in Kreuzberg in der Nähe vom Schlesischen Tor. Da gibt's sehr viel Gewimmel, Großstadtgewimmel. Und in Kanada lebe ich in Gatineau, was eine Kleinstadt bei Ottawa ist, auf der anderen Flussseite im französischsprachigen Kanada. Und dort eben in einem kleinen Holzhaus mit Garten mitten in der Stadt. Aber so städtisch ist es halt nicht. Ich kann bei offenem Fenster schlafen und höre nur die Vögel.
Sind es zwei komplett verschiedene Leben?
Es sind zwei Leben, die in mir, in meinem Körper aufeinandertreffen. Insofern empfinde ich sie natürlich als die zwei Hälften meines Lebens und damit auch als ein Leben. Aber sie sind schon sehr unterschiedlich. Also in Kanada bin ich viel in der Natur unterwegs. Ich bin in Deutschland auch viel in der Natur unterwegs, so ist es nicht. Aber ich lebe in Kanada mit meiner Frau und meiner Katze zusammen und in Berlin in einer 7er-WG. Und es sind schon zwei sehr unterschiedliche Leben, die sich aber perfekt ergänzen für mich, weil ich da meine beiden Seiten ausleben kann.
Und ist das richtig so halbiert? Halbes Jahr hier, halbes Jahr da, oder?
Ja, das verschiebt sich immer mal wieder, je nachdem, was privat oder beruflich so ansteht.
Sommer sind auf dem Land schöner.
Ja, ich bin meistens im Sommer und im Winter in Kanada eben und im Frühling und im Herbst in Berlin. Und dann habe ich jeweils das Schönste von den Jahreszeiten an beiden Orten.
Mhm. In Kanada geht es derzeit wohl auch sehr um indigene Literatur. Sie übersetzen auch solche, Frau Fink. Ich stelle mir das nicht einfach vor. Also den Karl-May-Sound mit Stamm- und Indianerhäuptling, den will man nicht mehr so richtig. Aber seien wir ehrlich, von Natives oder First Nations sprechen außerhalb kleinster Kreise, spricht auch kein Mensch. Wie kommt man da als Übersetzerin aus dem Schlamassel?
Das ist derselbe Trick wie bei Annie Ernaux letztlich. Es ist immer derselbe. Ich muss mir vorstellen, wie würde diese Autorin, dieser Autor das schreiben, wenn sie oder er auf Deutsch schreiben würde. So. Und es muss sich halt so entspannt und selbstverständlich anhören, wie es sich in der Originalsprache anhört. Das heißt, das ist natürlich im Fall von indigenen Realitäten etwas schwer, weil wir diese ganzen Realitäten hier nicht haben in Deutschland. Das heißt, es gibt auf Deutsch oft auch kein Vokabular dafür. Und das ist aber relativ einfach. Ich muss mir halt vorstellen, okay, es gibt da irgendwie Reservate und diese Reservate haben so eine koloniale Verwaltung und diese Verwaltung hat halt irgendwie den Chef so. Und wie würde ich das dann auf Deutsch plausibel nennen irgendwie?
Weder Chef noch Häuptling wahrscheinlich.
Vor allem, nicht Häuptling natürlich. Und dann ist es halt der Reservatsrat geworden, ist dann dieses Verwaltungsorgan bei mir irgendwie, also wie so eine Art Stadtrat, nur halt dann Reservatsrat. Und dann ist es der Reservatschef. So. Mhm. Und da kann man sich dann irgendwie was drunter vorstellen. Und man muss halt diese Unmittelbarkeit, das wird ja oft im textlichen Umfeld dann auch so ein bisschen erklärt, wer was ist und so. Aber es ist halt ganz klar, wir müssen weg von diesem kolonialrassistischen Vokabular und hin zu einfach, ich beschreibe hier halt einfach meine Realität und das muss ich dann auf Deutsch nachbilden.
Es hilft vielleicht auch, dass Alltagsszenen, dass das Leben zwar überall anders, aber in Grundzügen auch überall ähnlich ist. Man braucht da vielleicht dieses Problem gar nicht so groß zu machen, sondern erzählt einfach
ganz
von
genau,
den Menschen.
Man darf halt nicht dahin kommen zu sagen, die sind ja so ganz anders als wir, also wie soll ich da und so, sondern man muss sich einfach mal vorstellen, das sind Menschen wie du und ich und ich versuche jetzt einfach mal, das so auf Deutsch in derselben Selbstverständlichkeit und eben nicht romantisieren, nicht exotisieren und so weiter. Also ich muss mich einfach reinbegeben und da hilft einem natürlich Literatur sehr in dieses, ich kann mich in andere Menschen einfühlen.
Wieder eingrooven in einen anderen Klang, in eine andere Sprache, in eine andere Kultur. Wenn Sie da, kommen wir mal vom Übersetzen einen Moment weg, in Kanada sind, privat verwandelt, Wildnis, Lagerfeuer, Kanu, Garten, Blockhaus, gute Luft, viel Natur. Wollen Sie dann eigentlich noch nach Berlin, wenn Sie in Kanada sind und umgekehrt?
Ja, das ist sehr lustig. Ich habe da immer sehr ambivalente Gefühle. Ich will immer nicht weg von da, wo ich bin, also weil ich mein Leben so toll finde, da, wo ich gerade bin. Und gleichzeitig vermisse ich auch immer ein bisschen, also das andere Leben, sozusagen immer die 2 Wochen des Wechsels sind immer so emotionale Aufruhr irgendwie so ein bisschen bei mir.
Können Sie dann arbeiten oder
ja,
nicht?
Ich muss, also ich kann leider nicht jedes Mal 2 Wochen Puffer einbauen, wenn ich irgendwie den Kontinent wechsle, aber es wäre wahrscheinlich ideal, wenn das ginge, mit den Abgabeterminen, die oft halt etwas zu eng getaktet sind. Aber es ist halt nicht einfach, dieser Wechsel, weil ich immer was aufgebe und ich, also sozusagen dieses, ich vermisse auch immer das andere Leben ein bisschen und will dann nicht weg und will aber doch dorthin und das eben. Aber dann nach 2 Wochen hat sich das dann meistens wieder gelegt und dann kann ich das genießen.
Ihr Werkzeugkasten, Frau Fink, als Übersetzerin ist natürlich die deutsche Sprache. Die müssen Sie immer anpassen, sich anschmiegen lassen an den fremdsprachigen Text. Davon haben Sie uns viel erzählt, bis dahin, dass Sie Literatur, deutsche Literatur aus den 50er Jahren lesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht, aber wie halten Sie eigentlich Ihren deutschen Werkzeugkasten fit? Also die Sprache bei uns heute verändert sich ja auch. Wie wichtig ist ein Ohr für Slang, für Jugendsprache, für Gendern? Also wie machen Sie das? Hören Sie überall zu?
Ich höre überall zu. Ich trage Notizbücher mit mir rum und wenn ich manchmal, das kommt durchaus vor, dass ich in der U-Bahn sitze und irgendwie Leute sprechen höre, Jugendliche, und sich mir Notizen mache und so. Vor allem aber übers Lesen natürlich. Also weil mein Werkzeugkasten ist das Deutsche, aber mein Werkzeugkasten ist natürlich die deutsche Literatursprache auch. Und ich verordne mir einfach immer viel deutsche Literatur zu lesen, weil das halt schnell geht, wenn man sich für fremdsprachige Literatur interessiert. Ich will irgendwie in Quebec, in Kanada wissen, was da aktuell geschrieben wird. Ich will ein bisschen nach Frankreich gucken. Ich will vielleicht noch ein bisschen nach Spanien und Mexiko gucken. Ich will, gut, die englischsprachige Literatur, da braucht man gar nicht erst anfangen. Die ist so vielfältig und geografisch weit verteilt. So, und dann liest man plötzlich nichts Deutsches mehr. Und deshalb sage ich immer, ich muss jeden Monat ein Buch, mindestens, idealerweise 2 und meistens ein zeitgenössisches und ein älteres, damit ich eben mein Deutsch aktiv halte.
Und wenn Sie U-Bahn fahren und das Notizbuch zücken, dann haben Sie was gefunden, wo Sie denken, könnte ich brauchen.
Ja, natürlich.
Erinnern Sie sich an das letzte U-Bahn-Wochenmarkt-Berlin-Wort, wo Sie dachten, ah, das kann ich.
Bei jungen Leuten notiere ich mir viel, wie die das Englische ins Deutsche einflechten.
Beispiel?
So dieses, ne? Ist schon banal, ist schon ein paar Jahre lang her, dieses nice dauernd zu sagen. Ne? Mhm. Ah, das ist ja total nice und das war total nice und das ist irgendwie eine nice Sache und so. Also nice als deutsches Adjektiv. Und das letzte, was ich hatte vor ein paar Tagen, war again. Also so, ich habe dir was erklärt, bla 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 bla, again. Das und das meine ich damit. Also so ein again in so einem deutschen Satz einzufügen.
Die
auf die Idee käme ich wahrscheinlich gar nicht. Aber eben gerade bei Jugendsprache ist das vermehrt dann auch eine Strategie, einfach englische Worte da so in den deutschen Satz einzuflechten.
Sonja Fink, die Übersetzerin, ist bei uns zu Gast. Und als ich Ihnen eben zuhörte, dachte ich, der Traum vom Leben könnte sein, ein kanadisches Blockhaus mit Kanu am See, dazu ein direkter Bahnanschluss nach Berlin, das man natürlich nicht sieht, am besten alle 20 Minuten. Ist da was dran?
Ja, natürlich. So Fantasien habe ich schon. Oder manchmal denke ich dann halt, muss ich mir so ein Blockhaus irgendwo in Brandenburg am See suchen und so. Aber es gibt natürlich auch noch familiäre Verbindungen nach Kanada. Wir pflegen meinen Schwiegervater. Insofern, solange der noch lebt, bin ich auf jeden Fall mit einem Fuß immer in Kanada. Und aber prinzipiell habe ich schon diese beiden. Ich frage mich manchmal mit diesen ganzen Flugreisen, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, auch ökologisch und wirtschaftlich und alles. Und ich würde schon gern das wieder ein bisschen mehr an einem Ort konzentrieren, mein Leben langfristig. Und auch, ne, wenn ich selbst älter werde, kann ich das auch einfach nicht mehr von der Belastung her, dieser ständige
Wechsel. Müssen Sie Ihre Frau von Berlin überzeugen, denn das brauchen Sie ja für die Verlage auch. Ne?
Natürlich, und die ist von Berlin überzeugt, die kommt sehr gerne und war auch öfter schon mal länger hier und so. Aber sie ist bisher als Dolmetscherin im kanadischen Parlament, die ist da halt beruflich vor Ort erstmal verankert. Aber gut, sowas kann sich ja auch immer verschieben und verändern im Leben. Also ich blicke da ganz zuversichtlich auf die Zukunft.
Gibt es 2 Klaviere?
Ja.
Eins im Blockhaus, eins in der WG?
Genau, es gibt ein akustisches Klavier in Kanada und wo ich von einem meiner Übersetzungspreise, die ich mal bekommen habe, mir dann auch wirklich ein richtig gutes Instrument leisten konnte, nachdem ich auf so einem etwas schröngeligen Klavier gelernt hatte. Und hier in Berlin gibt es in der WG leider nur ein elektronisches, weil ich eben sonst das ganze Haus ja auch mit meinen Klavieretüden nerve und dann beim elektronischen kann man halt die Kopfhörer aufsetzen.
Sie haben spät angefangen, dann haben wir ein anderes Interesse von Sonja Fink, nämlich das Klavierspielen auch noch eingefangen und das schrömmelige Klavier, ich kenne nur das scheppernde Klavier, das schrömmelige werde ich mir merken. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch hier im Studio. Ich glaube, wir haben viel erfahren von Ihnen und von Ihrer Arbeit. Danke, Sonja Fink. Alles Gute.
Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Beruf.